WDR 5. Neugier genügt. Mit Ralf Erdenberger.
Guten Morgen, Wolfgang Tischer.
Guten Morgen, Herr Erdenberger. Grüße Sie.
Darf ich so viel Wortspiel an diesem Vormittag sagen? Ich würde Ihnen gerne einen Kaffee auftischen.
Ja, gerade noch. Ist gerade noch erlaubt.
Geht aber nicht. Also das Wortspiel geht schon gar nicht, aber mit dem Kaffee ist das noch schwieriger. Weil, wie soll das gehen? Wo sind Sie jetzt?
Ich sitze hier in Tübingen beim SWR und bin da zugeschaltet und sitze hier auch vor einem Wasser und nicht vor einem Kaffee.
Da müssen wir uns das mit dem Kaffee vorstellen. Aber da sind wir schon mal so ein Grundproblem. Wenn man etwas vermitteln will und ein Literaturcafé eröffnet, dann, also ich stelle mir immer vor, da sitzt man dann, kriegt den Cappuccino oder einen Espresso und dazu die richtige Literatur. Aber das fällt bei Ihnen ja aus.
Ja, das sind so die Assoziationen. Viele denken vielleicht auch noch so an knarzige Lederjacken und noch rauchende Menschen, als Menschen noch in Kaffee
so Ohrensessel.
Ja, und so ernste Themen, die man dann verhandelt über große Schriftsteller. Ja, natürlich, das ist so ein bisschen die Assoziation. Heute ein bisschen vielleicht hipper. Aber den Kaffee, Sie haben recht, den kann man nach wie vor noch nicht virtuell übermitteln. Den muss man sich machen. Aber Texte über Bücher und Literaturrezensionen, auch Tipps für Leute, die schreiben, sowas findet man dann im Literaturcafé.
Aber so ein bisschen Ambiente können Sie ja auf einer Internetseite auch schaffen.
Ja, man kann so ein bisschen Ambiente schaffen. Natürlich, die Optik sollte einigermaßen stimmen. Es sollte nicht zu viel Werbung belästigen und solche Dinge. Es gibt auch einen Podcast. Also man kann hören, sehen, lesen.
Ja, das ist gut. So ähnlich wie im Radio. Sie machen das seit 25 Jahren, also mit dem Podcast. Das Literaturcafé, glaube ich, gibt es schon seit 1996, oder?
Ja, also den Podcast gibt es seit 2005, aber das Literaturcafé gibt es wirklich seit dieser Zeit und das ist so ein bisschen, ja, als würde man fast so die Zeit nach dem Krieg erzählen, aber damals gab es das Internet in dieser Form natürlich noch nicht. Es gab noch nicht die Möglichkeit, dass jeder auch Texte bei Facebook und in Blogs und anderswo veröffentlichen konnte, und mit dieser Plattform wollte ich damals zunächst mal so etwas schaffen, also eine Plattform, wo man Gedichte, Kurzgeschichten veröffentlichen kann, und das war es zunächst mal am Anfang.
Aber warum in aller Welt? Ich kann mich erinnern, es muss die Zeit gewesen sein, als ich die Diplomarbeit schrieb und erste Daten über Modems reinbekam in meinen Computer, die wirklich mir die Wohnung zusammengepfiffen haben. Und es war alles noch recht überschaubar. Wieso haben Sie sich gesagt, ich muss da eine Plattform für Literatur machen?
Ich war damals schon ein bisschen merkwürdig, weil ich war zum einen gelernter Buchhändler. Das ist das, was ich beruflich gemacht habe. Die galten damals noch nicht sehr computeraffin, aber ich habe mich seit jeher dennoch immer für Computer interessiert. Und das war damals noch innovativ und ich dachte, ja, ich kann beide Leidenschaften eigentlich da sehr gut verbinden. Ich habe mit Büchern und Literatur dann zu tun und ich kann auch ein bisschen in Sachen Technik, Design und einiges ausprobieren. Und so entstand aus dieser Verbindung dieser beiden Leidenschaften das Literaturcafé.de.
Aber haben die Buchhändler vor Ort nicht, nicht nur neidisch, sondern auch kritisch darauf geguckt, weil sie da plötzlich so diesen virtuellen Laden versucht haben zu eröffnen?
Na, damals hat man das Internet noch gar nicht ernst genommen, auch die Verlage noch nicht. Ich habe damals zwar immer schon gesagt, Mensch, ihr müsst sowas machen wie Websites und ihr müsst da präsent sein, aber damals galt das noch als sehr, dass da im Internet das Digitale, ja, das geht schon mal irgendwann wieder weg.
Okay, ist es nicht, denn Sie haben sich über Wasser gehalten. Wie haben Sie das Ganze über die Zeit eigentlich betreut? Ist das eher so ein Hobby dann und ehrenamtlich oder haben Sie irgendwelche Gelder im Hintergrund, die das möglich machen?
Ja, das ist immer tatsächlich die meistgestellte Frage, kann man davon leben? Und die Antwort ist natürlich, von dem Literaturcafé.de, von dieser Website, kann man nicht leben. Also weder eine Person noch ich noch sonst. Das ist eher auch so eine Art Visitenkarte und etwas, wo man zeigen kann, was man so kann und was man so macht. Es gibt da natürlich Verlage, die Werbung schalten, aber im Großen und Ganzen ist das nach wie vor noch so ein Projekt der Leidenschaft. Und ja, über die Jahre kommen dann Leute zusammen, es gibt so ein freies Team, es gibt Leute, die regelmäßig mal was schreiben oder die einmalig was zuliefern, und das macht nach wie vor Spaß, und nach wie vor ist ja in all diesen Jahren dieser ganze Bereich so interessant, es passiert so viel, es hat sich so viel geändert, das Internet wird mittlerweile mehr als alles andere sehr, sehr ernst genommen und das macht einfach Spaß.
Was heißt jetzt für das Angebot auf Ihrer Seite, wenn wir über Entwicklung sprechen, also von dieser Zeit, als eben diese Plattform noch nicht ernst genommen wurde, bis heute? Was hat sich getan?
Ja, man kann diese Texte von damals tatsächlich noch sehen. Das ist auch mal sehr, sehr spannend und interessant. Also ich bin auch nicht so, dass im Internet alles irgendwann verschwindet. Aber das Angebot hat sich natürlich gedreht. Mittlerweile sind wir journalistischer, auch literaturkritischer unterwegs, berichten über Bücher, aber auch über die Literaturszene, über Preise, Wettbewerbe wie letzthin den Bachmann-Preis. Also wir versuchen, das alles zu begleiten und auch in den Rändern ein bisschen zu beleuchten.
Und dann kriegt man einerseits Nachrichten, also Informationen, dann kriegt man Service, also Buchempfehlungen.
Ja, also oder eher Buchbesprechungen. Also ich finde da, ja, ist ein bisschen der Unterschied, die Buchempfehlung, dieser Servicecharakter. Also wir gucken schon, dass wir dann immer bei Büchern auch ein bisschen tiefer einsteigen oder andere Aspekte beleuchten von Büchern.
Ist das die Stelle, 11.15 Uhr in dieser WDR5-Redezeit mit Wolfgang Tischer, wo wir vielleicht mal einmal gucken sollten, was Sie gerade auf Ihrem Nachttischer haben?
Ja, ich habe man überlegt, also man hat ja viel, aber ich sage mal, ich lese gerade, weil ich das neu reinbekommen habe, erscheint glaube ich jetzt demnächst von Ferdinand Schmalz, Mein Lieblingstier heißt Winter, bei S. Fischer erschienen. Das war exakt der Bachmann-Preis-Gewinner, ich glaube im Jahr 2017, hat also ein bisschen gebraucht, bis er einen Roman geschrieben hat, jetzt ist er da und ich habe jetzt die ersten Seiten angefangen.
Mein Lieblingstier heißt Winter. Mitten
ja,
im
genau.
Sommer.
Genau, eine sehr krude Geschichte, hat aber auch mit Tiefkühltruhen zu tun und ja.
Machen Sie uns ein bisschen Lust darauf, dass es weniger krude wird.
Dass weniger krud wird? Ich glaube bei diesem Buch nicht. Ich liebe manchmal diese etwas kruderen Bücher.
Aber ein bisschen genauere Vorstellung müsste ich kriegen, auch wenn Sie erst 5 Seiten wahrscheinlich gelesen haben.
Ja, also er hat damals beim Bachmann-Preis gelesen, eine Geschichte, dass sich jemand in eine Gefriertruhe legen möchte zu Rehragout und der Lieferant dieser Gefriergüter soll ihm dabei helfen, ihn dann irgendwie aus dem Haus zu bringen.
Also er möchte das tun, weil es zu warm ist.
Nein, er möchte es tun, weil er mit seinem Leben, glaube ich, nicht mehr so ganz zufrieden ist.
Hui. Okay, aber es klingt trotzdem nach Spaß?
Ja, Ferdinand Schmalz ist Bühnenautor und das ist sprachlich vor allen Dingen wieder sehr interessant. Also man muss sich ein bisschen reinarbeiten. Das ist sehr interessant, wie er diese Sprache rausarbeitet. Also er lässt manchmal so Hilfsverben weg oder das macht erst ein bisschen Spaß, in diese Sprache auch reinzukommen. Also es geht nicht immer nur um Geschichten, es geht bei Literatur ja auch häufig um mehr.
Ja klar, und Sie haben gerade Bühnenautor gesagt und die Literatur bekommt bei Ihnen ja auch eine Bühne, während im Lockdown in den letzten Monaten viele Lesungen eben ausfallen mussten und auch die Schriftstellerinnen und Schriftsteller eigentlich gar nicht ihr Publikum finden konnten in einer direkten Begegnung. Wie war das bei Ihnen auf der Plattform?
Ja, tatsächlich bin ich ja auch als Vorleser anderer Texte unterwegs und so ziemlich den ersten, den es getroffen hat mit dem Lockdown, war einer, der schon 250 Jahre, nicht tot war, sondern vor 250 Jahren geboren war. Das war Hölderlin, Friedrich Hölderlin. Sein Jubiläumsjahr 2020, das war das erste, was ein bisschen unter die Räder kam. Und da habe ich gesagt, wenn wir nicht hingehen können, ich lese tatsächlich den Hyperion, das ist so der bekannteste oder einzige Roman von Hölderlin, in 7 Stunden mehr oder weniger nonstop live auf YouTube und via literaturcafé.de vor. Und das war so das erste Projekt. Und das ist bis heute, ich glaube, mittlerweile 7.000, 8.000 Mal abgerufen. Das ist also ganz faszinierend. Und ich habe dann von Thoreau, Walden und auch den Text der Stunde, letzten Jahr Camus, Die Pest, dann online gelesen. Und das hat auch sehr gut funktioniert und da waren viele Leute froh auch darum.
Gab es eine Art Resonanz? Also Klickzahlen sind ja noch nicht mal wirklich qualitativ eine Rückmeldung.
Es gab in gewisser Weise eine Resonanz und die ist tatsächlich in dem Fall auch sehr monetär. Das fand ich sehr spannend, denn da kann man natürlich in dem Sinne, es gibt keine Eintrittskarten, das wollte ich auch nicht. Aber gerade bei Camus habe ich gesagt, also ich lese 14 Tage lang, jeden Tag, eine Stunde, gab es immer eine Folge, die man sich anhören konnte. Und wer will, kann ein bisschen eine Kleinigkeit spenden, weil ich saß ja sozusagen da auch auf dem Trocken, ich mache sonst auch Seminare und Veranstaltungen, ging alles nicht. Und ich war erstaunt über die sehr, sehr positive Resonanz von diesen Hörerinnen und Hörern, die dann auch gesagt haben, wir spenden, das ist uns auch was wert. Und das finde ich ist sehr schön zu sehen, dass man im Internet eben nicht alles oder alle Leute alles umsonst wollen, sondern sie auch bereit sind, da auch da was dafür ein bisschen zu spenden.
Ja, diese relevante, die passende Buchauswahl ist bestimmt ein Geheimnis des Erfolgs, aber ansonsten kann natürlich auch so eine Lesung im Netz eine sehr, ich sag mal, autistische Veranstaltung werden oder sagen wir mal monologisierend. Also nicht jeder Autor findet dann auch sein Publikum.
Ja, ich habe in der Tat dann auch angefangen, Seminare zu geben. Also nicht nur Autoren, sondern auch Bibliotheken, Buchhandlungen haben sich dann gemeldet und gesagt, ja, was können wir machen, wie müssen wir es machen? Und klar, man muss sich dran gewöhnen. Plötzlich sitzt man nicht mehr vor Menschen, sondern man sitzt vor einer Kamera und vor einem Mikrofon und redet da irgendwo ins Off. Und ja, da muss man auch schauen, wie man das macht. Das ist beim Radio ja auch nicht anders. Ich sitze jetzt auch hier und rede irgendwie ins Off. Ja,
zumindest miteinander, ja, gegenseitig.
Aber man hat ja Chatmöglichkeiten. Also es gibt ja da auch Feedback-Möglichkeiten.
Ja, eröffnen wir kurz mal das Seminar, worauf man vielleicht auch achten könnte oder wie man es eben besser macht, als nur ja in den luftleeren Raum zu sprechen. Also was empfehlen Sie denn, wenn man im Netz seine Texte oder andere Texte präsentiert?
Also das allererste empfehle ich zunächst mal lachen. Lächeln. Also ich erlebe manchmal Online-Lesungen, die so bierernst vorgetragen werden von den Autorinnen und Autoren, die natürlich unter Anspannung, da ist Technik, oh Gott, wie mache ich das? Aber die Leute sind ja nicht nur am Text interessiert, sondern man muss sich bewusst machen, die sitzen da draußen und ich poste mir zum Beispiel so ein Post-it-Smiley, mache ich mir neben die Kamera. Sowas kann helfen. Also das ist wirklich wichtig, dass man jetzt nicht sagt, ich murmel da einen Text vor mich hin und gucke auch nach unten oder sonst wie, sondern ich muss tatsächlich das wie einen Bühnenauftritt zelebrieren. Das ist ein weiterer Tipp. Man soll sich für eine Online-Lesung durchaus sozusagen auch umziehen, also jetzt nicht ein Kostüm anziehen in dem Sinne, aber das wie so ein bisschen einen Auftritt zelebrieren, dass man so ein bisschen diese kleine Bühne dann virtuell auch für sich hat.
Braucht es noch kleine Grafiken ab und zu, weil wir ja so bildlich geworden sind durch die ganzen sozialen Netzwerke?
Es ist guter Ton tatsächlich das Wichtigste bei einer Online-Lesung, würde ich sagen. Also Ton ist wichtig, dass das nicht hallt oder kaum zu verstehen ist oder murmelt. Da sollte man eher tatsächlich trotz YouTube und Video Wert drauf legen und bitte nicht zu viel grafischen Schnickschnack und sich auch nicht unbedingt. Also man kann was machen. Ich habe also Wolfgang Borchert auch gelesen, da habe ich mich dann in Schwarz-Weiß wiedergegeben, weil das einfach zu der Zeit passte und so weiter. Also mit Maßen kann man schon was machen und inszenieren oder Thoreau habe ich auch im Schwarzwald gelesen jeden Tag, aber da was durchfliegen lassen oder nee, das muss nicht sein.
Draußen vor der Tür konnte man ja im Lockdown auch nicht lesen, aber das ist jetzt ein andere kleine Beobachtung.
Ich merke schon, Sie lieben die Wortspiele.
Ja, naja, aber das ist vielleicht unpassend an der Stelle. Ich würde gerne mal darauf gehen, dass Sie dann vielleicht auch vieles in der Hinsicht tun konnten, aber jetzt ja eine Zeit anbricht, wo die Sehnsucht der Leute groß ist nach der direkten Begegnung und die Möglichkeiten auch wieder stattfinden. Heißt das, all das, was jetzt in den letzten Monaten im Netz auch entdeckt worden ist, auch an Qualitäten, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr?
Na, ich hoffe, dass ein bisschen was davon auch bleibt. Also beispielsweise gebe ich auch Seminare für Autorinnen und Autoren und die mussten bisweilen meistens immer hier irgendwie in Schwarzwald reisen, weil ich jetzt nicht ja so weit unterwegs sein wollte. Und die konnten jetzt aber auch aus dem WDR-Sendegebiet ohne Probleme teilnehmen und fanden das auch gut. Also wenn so eine Mischform entsteht, wenn man sagen kann, ja, ich kann auch mal was virtuell machen, weil das war ja der Vorteil. Wir konnten ja an Veranstaltungen teilnehmen, die in London oder New York stattfanden, wo ich normalerweise sagen kann, das war eine geschlossene Veranstaltung, die Tickets waren teuer und plötzlich stand uns das offen. Also es gab auch viele positive und schöne Dinge. Und wenn man sagt, naja, bei der Einlesung, da gehe ich hin, weil ganz klar die Begegnung, die Pausengespräche, Tratsch und Klatsch sind mir wichtig. Aber wenn das ergänzt wird, dass ich auch mal sagen kann, oder parallel vielleicht sogar die Veranstaltung wird für die, die nicht kommen können, jetzt übertragen, weil wir vielleicht uns die Technik angeschafft haben in dieser Zeit, dann finde ich, ist das eine sehr positive Entwicklung.
Nähe ist, glaube ich, das Stichwort. Ne? Also, dass es auch nicht die abgefilmte Veranstaltung ist, wo man den Autor von hinten hört, sondern dass man wirklich plötzlich näher dran ist als bei einer normalen Lesung.
Ja, Nähe ist schön. Also gerade ich hatte gestern Abend auch wieder, ich habe das kalte Herz, dieses wunderbare Märchen von Wilhelm Hauff gelesen, Open Air in Stuttgart. Und das war ausverkauft im Rahmen dieser Corona-Möglichkeiten. Ja, und das war einfach schon schön, wieder das Feedback natürlich auch zu bekommen. Leute, die dann danach auf einen zukommen und so. Das hat man natürlich nicht, wenn man so den Rechner abschaltet.
Was sind das für Leute? Denn Sie haben ja so ein bisschen so ein ausgesprochenes auch wir, als ob es so eine kleine Gemeinde ist. Also wer sind die Leute, die Sie vielleicht nicht nur da vor Ort besuchen, sondern auch auf Ihrer Plattform sind?
Naja, das lässt sich nicht immer so ganz genau. Es wird zwar immer vorgegeben, man könnte im Internet alles ganz genau spezifizieren und einteilen. Ich möchte es auch gar nicht. Ich weiß, es sind Jüngere, es sind Ältere. Also für mich spielt das auch gar nicht so eine Rolle. Ich möchte einfach die Leute auch fürs Lesen und für Literatur und auch für den genauen Blick auf Literatur ein bisschen schärfen. Und da habe ich jetzt nicht so eine Personengruppe sehr speziell im Auge.
Ist das eigentlich schwieriger geworden? Vielleicht sollten wir doch mal eine Personengruppe ins Auge fassen, nämlich die, die mit diesen digitalen Medien, die da reingeboren sind, die damit aufgewachsen sind und die vielleicht auch eher die kürzeren Messenger-Texte lesen als die längeren Romane.
Ja, gut, diese Frage ist natürlich oder schwebt natürlich immer im Raum. Lesen die überhaupt noch? Und ich würde sagen, ja, es gibt da Leute, die sehr viel lesen. Wir müssen ja sehen, es ist ja in gewisser Weise dramatisch. Es gibt vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, gab es ja 2018, glaube ich, war es, Zahlen, die ermittelt haben, dass über einen Zeitraum von 5 Jahren 6,8 Millionen Leserinnen und Leser verschwunden sind, die keine Bücher mehr kaufen, die keine Bücher mehr lesen. Und ich glaube, das sind nicht nur die jungen Leute, sondern vielleicht auch ältere. Und das ist natürlich ein großes Problem. Auf der anderen Seite stellt man fest, diejenigen, die Bücher kaufen und lesen, die haben das noch verstärkt. Die kaufen sozusagen und lesen auch mehr. Und wir müssen einfach die Leute für Lesen begeistern, für das Geschichten erzählen, für das buchstäbliche Kino im Kopf. Ich glaube, das ist nach wie vor sehr wichtig, weil es auch eine sehr wichtige Technik und Fähigkeit für vieles andere da draußen ist. Und ja, man darf das nicht jetzt zu dogmatisch machen oder im Deutschunterricht oder sonst wie, sondern ja, auch spielerisch angehen. Also buchstäblich, weil auch es gibt auch Computerspiele zum Beispiel, die sehr gut Geschichten erzählen und auch sowas mal zu analysieren und zu kritisieren. Auch das ist spannend.
Ich glaube, da sind wir uns natürlich einig, auch hier im Radio, dass Bilder im Kopf wichtig sind und auch ein Schlüssel zu Räumen, wo man eben nicht die vorgefertigten Abziehbilder braucht, sondern eben sich eigene Bilder machen kann dazu. Also da sind wir uns einig. Mich würde dieses Computerspiel interessieren, weil da ja auch Brücken gebaut werden zu Erfahrungswelten der jungen Leute, die nicht unbedingt das Bücherregal bedeuten.
Also es gibt ja mehrere Ansätze auch von Computerspielen und da gibt es welche, manche nennen die Wanderspiele, Dear Esther zum Beispiel ist so eines, da passiert nicht viel, da ist man auf einer Baleareninsel und läuft da rum und hört die Geschichte, hört Gedichten, eine Erzähler, also das sind so ganz andere Ansätze, aber es gibt natürlich auch große Millionenproduktionen, The Last of Us 2 zum Beispiel. Auch da ist es interessant, weil es wird ja auch immer gesagt, werden Bücher irgendwann mal interaktiv? Kann ich da entscheiden, wie es da weitergehen soll und so weiter und so weiter? Und ich sage immer, ja, das gibt es, aber das findet in diesem Positiven eher in Computerspielen schon sehr aufwendig statt und da ein bisschen mal den Blick zu weiten, das kann nicht schaden.
Das tun Sie offenbar selber.
Das tue ich auch selber, weil ich finde, diese Schnittstellen sind auch sehr interessant und man muss immer gucken, wo gibt's Möglichkeiten. Also es gibt ein Netzwerk Twitch, das ist gar nicht so bekannt, YouTube, Twitch. Da streamen normalerweise Leute sich beim Computerspielen. Und ich bin auch mal, also mittlerweile wird das aber auch von Autoren benutzt, die da Lesungen machen, wie Sascha Stanisic beispielsweise hat das gemacht. Ja. Und die das einfach nutzen. Und ich denke, man muss all diesen Techniken offen sein, aber ich immer mit dem Blickwinkel, wie kann ich Literatur, wie kann ich Bücher darüber vermitteln?
Ja, ich muss gerade so lachen, weil ich mir vorstelle, dass die Leute auf der Plattform erwarten, da spielt einer ein Computerspiel und dann sitzt er mit so einem merkwürdigen Gegenstand davor und guckt da rein und erzählt merkwürdige Geschichten.
Ja, also man muss sich diese anderen Dinge erobern. Ich glaube, das ist wichtig. Man darf nicht sagen, nee, ich lese ein Buch, das ist Papier, das ist ein Geruch und ich liebe die Ruhe. Das ist absolut in Ordnung und richtig. Aber auch zu sagen, da gibt's ein neues Medium, das ist ein bisschen anders oder neue Kanäle oder und die muss ich mir auch irgendwie erobern. Wie kann ich die für mich nutzen? Was kann ich damit machen? Das fand ich all die Jahre immer wieder spannend, weil da kam viel, da ging natürlich auch viel, aber das immer auszuprobieren, das ist etwas, was ich eben in diesem Literaturcafé auch versuche, immer wieder zu verbinden.
Was halten Sie von dieser Debatte um die um das Haptische, diese haptische Erfahrung beim Lesen. Ist das konservativer Schnickschnack, dass Leute sagen, aber ich brauche das Buch in der Hand, es fühlt sich so an, es riecht so. Also wie machen Sie das?
Also eine Zeit lang habe ich da drüber immer gelächelt und auch gesagt, ja, die Haptik und das Knistern und so weiter. Und es gab ja sogar das Gespräch, dass da, ich glaube, Karl Lagerfeld hat sogar, glaube ich, gemacht, so ein Parfum entwickelt, das nach Büchern dann riecht. Aber
Eau de Livre, oder
was? Ja, so ein, ich weiß nicht, wie es genau hieß, aber ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, natürlich gibt es auch viele Berichte und Tests von diesen E-Readern, diesen elektronischen Geräten und so weiter. Die sind auch immer wieder sehr gefragt. Aber ich selbst stelle auch fest, das hatte eine Zeit lang so einen Hype, 2012, 13, 14. Da hat man dann sehr viel elektronisch gelesen, ausprobiert. Aber mittlerweile kehre auch ich wieder zum Papier zurück. Und wenn mir so ein Verlag sagt, da gibt's ein Leseexemplar, das gibt's digital oder auch gedruckt, dann sage ich lieber, ach, dann hätte ich es lieber gedruckt.
Aber warum?
Ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen die Wahrnehmung des Ganzen. Wo lese ich auf der Seite? Und ich glaube, jeder kennt das, dass man manchmal Stellen im Buch ziemlich genau findet, weil man das weiß, das war links oben, so im letzten Drittel. Man hat doch ein bisschen mehr Bezug als nur durch so einen E-Reader. Außerdem muss ich sagen, wenn immer ich mal einen E-Reader schnell mitnehmen wollte, wieder mal für unterwegs, dann hat der meistens angezeigt, Akku ist leer. Das kann beim Buch nicht passieren.
Das ist ein anderes Problem. Das haben andere vielleicht nicht. Ich ja schon. Ich kann Sie verstehen. Herr Tischer, die Leidenschaft und das Engagement über diese lange Zeit für das Buch und für die virtuelle Vermittlung ist hörbar. Ich würde gerne noch mal einmal zu den Wurzeln zurück. Wo hat denn die Liebe zur Literatur bei Ihnen angefangen?
Wo hat sie angefangen? Ich glaube, meine Eltern haben nicht unbedingt gelesen, aber sie sind irgendwann mal Mitglied in so einem Buchclub damals geworden. Ich glaube, das war sogar so irgend so ein Gewinnspiel, war nicht so ganz. Aber da waren sie auf jeden Fall da Mitglied. Und ich durfte mir dann immer alle Vierteljahre ein Buch aussuchen und eines lesen. Und ich glaube, so begann das Ganze. Ich war selbst nicht super toll im Deutschunterricht und daran interessiert. Das kam alles sehr viel später. Und das merke ich sozusagen an mir auch selbst, dass ich manchmal auch Dinge und die Liebe, in dem Fall zur Literatur, auch ein bisschen später entwickeln kann.
Ja, aber ich meine, allein vom Aussuchen und Anbieten ist ja noch keine Leidenschaft geweckt. Also irgendwo muss ja eine Geschichte gewesen sein, die sie dann gepackt hat.
Ja, gut, man kann jetzt mal sagen, das war das und das Buch, aber ich glaube, es war einfach auch später mit dem Lesen. Ich habe seinerzeit, also auch Kabarett stand auch auf Bühnen und ich fand es auch da spannender, nicht jetzt irgendwas zu spielen, sondern auch Texte vorzulesen und auch die Reaktion des Publikums zu hören und eben mitzubekommen, wie man mit Texten die Leute bekommen kann.
Also andere Kommunikation.
Ja. Also wie gesagt, nicht nur das, was da geschrieben steht, sondern auch, wie wirkt es? Warum wirkt es so? Das sind, finde ich, die spannenden Dinge, dass wir heute ja auch im Internet immer wieder haben, das Buch hat mich berührt. Das hört man ja sehr häufig und dann sagen andere auch, oh ja, fand ich auch. Und dann findet man sich so zusammen. Aber dann die Frage zu stellen, warum? Warum ist das so? Warum hat es mich berührt? Waren die Figuren, die Charaktere so gut gezeichnet? Oder war es vielleicht auch wahnsinnig kitschig und Literatur? Kulturkritisch ist es überhaupt kein, also gutes Buch, aber es hat dennoch seine Berechtigung. Also da ein bisschen mehr zu hinterfragen und zu schauen, das sind die spannenden Themen.
Ja, da sind wir noch beim letzten Aspekt, das liegt Ihnen ja auch am Herzen, auch zu vermitteln, wie man gute Geschichten schreibt.
Ja, denn gut, manche witzeln ja, dass es mehr Menschen gibt, die Bücher schreiben, als Bücher lesen. Manchmal kriege ich auch so ein bisschen den Eindruck, aber das ist ja auch ein Phänomen, das vermengt sich ja auch mit der Zeit. Man hat ja mittlerweile durch das sogenannte Self-Publishing auch sehr gut und auch kostengünstig die Möglichkeit, eigene Texte zu veröffentlichen. Und ja, das ist einfach ein spannendes Thema und das versuche ich auch zu vermitteln, denn auf der anderen Seite erlebe ich auch immer eine wahnsinnig große Naivität von Leuten, die vielleicht durch Freunde und Bekannte animiert sind, jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel was aufgeschrieben haben und die sagen, boah, toll, dass du das gemacht hast, das sollst du mal einem Verlag schicken. Und ja, die Leute haben gar keine Einschätzung, ob das überhaupt ein relevanter Text ist oder an welchen Verlag. Und sie geraten dann vielleicht auch an dubiose Abzocker. Also auch das ist mir sehr wichtig, immer vor diesen Zuschussverlagen zu warnen, weil das sind keine echten Verlage. Und da in all diesen Bereichen den Leuten Informationen zu geben, dass sie auch das Wissen, den Markt kennen, was machen eigentlich Verlage, wie läuft das Ganze, Literaturagenten, spielen die für eine Rolle und wie hat sich das Ganze jetzt auch durch Corona nochmal verändert und zugespitzt, gerade für neue Autoren, also das immer wieder zu vermitteln, auch das ist eine sehr wichtige Aufgabe.
Also das Literaturcafé, was seit 1996 betrieben wird vom Wolfgang Tischer, ist weit mehr als nur der Ohrensessel mit dem Kaffee links und dem Buch rechts. Bücher müssen aber auch und können sehr gut berühren, auch wenn wir vielleicht in Zukunft irgendwann die Bücher nicht mehr berühren können, sondern nur noch im E-Reader haben, wenn der Akku hält. Herr Tischer, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch bei Neugier genügt.
Ja, ich danke, Herr Ehrenberger. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Gerne.
WDR 5.